Während der eine Tag unter dem Mantel der Nacht in den anderen überging, schimmerte der Regen in silbrigen Schleiern, die auf die Stadt niederschwebten. Unablässig fielen die kleinen Tropfen aus einer bleischweren Wolkendecke in die Tiefe und bedeckten Dächer, Straßen und Automobile mit einem trügerischen Glanz. Das fahle Licht der Straßenlaternen riss graue Inseln aus der Schwärze. Ich blickte dem endlosen Fall des Regens nach. Das kalte Fensterglas unter meiner Stirn beschlug von meinem Atem, der sich allmählich beruhigte. Beide Hände auf die Fensterbank gestützt, sah ich hinaus in die Nacht, während der Tod meine Gedankenwelt durchstreifte. Er tat dies häufig. Wahrscheinlich eine Erfahrung, die jeder teilt, der ihm schon einmal Auge in Auge gegenübergestanden hat. Seit jenem Tag hatte er ein teuflisches Vergnügen daran, sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit in mein Bewusstsein zu drängen. Der Tod und die Träume. Ich war mit einem Schrei erwacht. Irgendwo in meinem Schlafzimmer, das ich aber erst nach mehreren Sekunden erkannt hatte. Das Herz bis unter die Schädeldecke hämmernd. Ein dröhnendes Staccato wie das Feuer eines Maschinengewehres. 130 Schuss pro Minute. Hände und Arme hatten unkontrolliert gezittert. Aus meiner Brust hektisch keuchende Atemzüge wie nach einem Sprint. Ich hatte die Augen in der Dunkelheit geschlossen, hatte versucht, mich zu konzentrieren, die Traumbilder zu verdrängen, wieder zur Ruhe zu kommen. Man kann sich an vieles gewöhnen, auch wenn es einem nicht gefällt. Die Puzzleteile waren nach und nach in ihren Platz gefallen. Ich am Boden meines Schlafzimmers, zusammengekauert in der schmalen Nische zwischen Bettplatz und Zimmerecke. Im spärlichen Lichtschein, der von draußen durch das Fenster hereinfiel, das Bett, das ich irgendwann verlassen haben musste, ohne es zu bemerken. Die Laken zerwühlt als Zeichen der den Albträumen vorangegangenen Schlaflosigkeit. Nun stand ich am Fenster und presste die Stirn gegen das Glas. Ich war in kalten Schweiß gebadet und fröstelte. Mein Atem raste. Ebenso der Puls und, ausgehend von der Narbe am rechten Schulterblatt, bohrte sich der Schmerz wie eine glühende Klinge nach vorne durch meinen Brustkorb. Während sich meine Körperfunktionen allmählich wieder in den Normalbereich herunterregelten, blickte ich hinaus in die Nacht und in die fallenden Regenschleier. Die Straße unter mir lag in tiefnächtlichem Schlaf. Die blassen Lichtkreise der Straßenlampen reihten ein Stillleben an das nächste. Nach einem Moment, nachdem der Schmerz sich bis auf wenige Nadelstiche innerhalb der Narbe zurückgezogen hatte, wandte ich mich vom Fenster ab und warf einen Blick auf die digitale Zeitanzeige des Weckers, der neben dem Bett auf dem Fußboden stand. Sie zeigte 4.23 Uhr an, was wiederum bedeutete, dass ich wenig mehr als 2 Stunden geschlafen hatte und die Nacht nun für mich zu Ende ging. An mehr Schlaf brauchte ich nicht zu denken. Im Bad stellte ich mich für einige Minuten unter die heiße Dusche und ließ das prasselnde Wasser den kalten Schweiß, die verbliebene Müdigkeit und einen Bruchteil der finsteren Gedanken hinwegspülen. Als ich den Hahn zudrehte und nach dem Handtuch griff, läutete im Wohnzimmer mein Mobiltelefon. Ich trocknete mich ab und ignorierte die Klingeltöne, bis sie verstummten. Die einzige Person, die mich mitten in der Nacht angerufen hätte, war Stevie. Und der war tot. Daneben lag mein Diensttelefon, das am Ladekabel hing, um später einsatzbereit zu sein. Es war abgeschaltet. Vielleicht 20 Sekunden waren vergangen, als es erneut klingelte. Offensichtlich wollte mich jemand dringend erreichen. Mit dem Handtuch in der Hand durchquerte ich den kleinen Flur und griff nach dem Handy.
»Ja?«
»Malinsky hier!« keuchte der Mann am anderen Ende der Verbindung. »Sie müssen sofort herkommen, Keller!«
»Es ist mitten in der Nacht. Was ist denn los?«
»Es ist etwas passiert. Eine Situation.« Seine Aufregung vermochte ich unmöglich zu überhören.
»Eine Situation?«
»Ja, wir brauchen Sie, Herr Keller. Bei Hahnfels Landhaus.«
»Und was genau ist passiert?«
»Das ist ziemlich kompliziert. Am besten, Sie kommen einfach her.« Ich zögerte und dachte darüber nach, was zu dieser Uhrzeit so wichtig sein konnte. Es musste mit Sebastian Hahnfeld, dem CEO der Firma, zu tun haben. Malinsky war ihm als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zugeteilt.
»Haben Sie Buchheister schon angerufen?«
Martin Buchheister war als Chef der Sicherheitsabteilung mein direkter Vorgesetzter und ein vertrauter Hahnfels.
»Was denken Sie denn?«
erwiderte Malinsky. »Buchheister ist nicht aufzufinden.«
3. 26 Minuten später parkte ich meinen Dienstwagen neben einem brusthohen Weidezaun und stieg aus. Kühle Nachtluft umfing mich und ließ dünne Atemwölkchen von meinem Gesicht entstehen. Hinter mir, quer auf der Zufahrtsstraße, parkte ein Funkstreifenwagen. Die zwei Beamten hatten mich kurz kontrolliert und dann durchfahren lassen. Vor mir lag eine gleißend helle Lichtinsel, aus der sich die Formen mehrerer Einsatzfahrzeuge der Polizei und der Feuerwehr herausschälten. Etwas abseits davon erahnte ich die Umrisse eines anderthalbstöckigen Landhauses. Der Schein war schon aus 2 Kilometern Entfernung zu sehen gewesen, wie ein bizarres UFO, das auf einem dicken Teppich aus langsam über den Feldern aufziehenden Nebelschwaden schwebte. Das rhythmisch blitzende Blaulicht, das in der Nacht pulsierte, wie ein riesiges kaltes Herz, verstärkte diesen Effekt noch. Vor dem offenen Zufahrtstor kam mir Sven Malinsky entgegengelaufen. Er schnippte einen Zigarettenstummel weg und strich mit der Hand über seinen fast haarlosen Schädel.
»Gut, dass Sie endlich da sind, Keller!«
Ich konnte ihm die Erleichterung anhören. »Ist etwas mit Hahnfeld?« fragte ich, woraufhin er den Kopf schüttelte.
»Sie werden es gleich selbst sehen«,
entgegnete er und wies mit der ausgestreckten Hand ein Stück weiter die Straße entlang. Dort tummelten sich mehrere Personen, die ich lediglich als schattenhafte Schemen im zuckenden Licht erkennen konnte. »Na toll«, murmelte ich und setzte mich wieder in Bewegung, während Malinsky hinter mir zurückblieb und sich den nächsten Glimmstängel anzündete. Das taghelle künstliche Licht blendete auf unangenehme Weise. Es stammte von den ausgefahrenen Lichtmasten zweier Rüstwagen der Feuerwehr. Einen passierte ich auf meinem Weg über nasses Gras. Dahinter tauchten 2 weitere Streifenwagen und ein ziviler Transporter auf, die mit aufgeblendeten Scheinwerfern auf dem Weg abgestellt worden waren. Der Szenerie konnte man ein gewisses Zirkusflair nicht absprechen. Allerdings fehlten die dressierten Elefanten und die Trapezkünstler. Stattdessen tummelten sich Polizeibeamte mit und ohne Uniform und Feuerwehrleute zwischen den Fahrzeugen. Aus dem Augenwinkel nahm ich einen Mann wahr, der an die Kühlerfront des Feuerwehrwagens gelehnt wartete und aus einem Plastikbecher schlürfte. Er war einen halben Kopf kleiner als ich, stämmig gebaut und trug einen halblangen, sandfarbenen Mantel. Sogar zu dieser frühen Tageszeit sah er glatt rasiert aus. Sein stacheliges, rotblondes Haar schimmerte feucht. Als er mich sah, zog er eine Grimasse, aber eher aus Reflex nach dem letzten Schluck lauwarmen Kaffees, wie ich vermutete.
»So sieht man sich also wieder«, sagte er. »Erinnern Sie sich an mich, Herr Keller?«
Wie hätte ich den Kerl vergessen können? Peter Quinn, Kommissar der Kriminalpolizei, war derjenige gewesen, der mir nach Stefans Selbstmord auf den Zahn gefühlt hatte und mir dabei gehörig auf die Nerven gegangen war. Ich nickte zur Antwort und sagte, »Guten Morgen.«
»Das ist kein guter Morgen.«
»Ist mir auch schon aufgefallen.« Ich schaute mich kurz um mir einen Überblick zu verschaffen. Das Grundstück mit dem Wohnhaus lag nun fast hinter mir. Ich hatte das Gelände bereits 4 oder 5 Mal bei Tageslicht gesehen, als es von einem Haushälter-Ehepaar liebevoll instand gehalten wurde. Ein grünes, ländliches Idyll. In diesem Moment aber wirkte es gespenstisch. Zwischen dem Weidezaun, der das Grundstück von 3 Seiten umgab, und uns befand sich ein tiefer Straßengraben, der hoch mit Wasser gefüllt war. Kein Wunder nach den häufigen Regenfällen der letzten Tage. 2 Personen in den weißen Plastik-Overalls der Spurensicherung kamen über einen provisorischen Metallsteg von der Weide jenseits des Grabens, verstauten ihre Koffer in der geöffneten Seitentür eines Kleintransporters und begannen, aus ihren Overalls zu klettern.
»Sieht aus, als räumten sie schon auf«, sagte ich zu dem jungen Kommissar, der Mitte 20 sein mochte.
»Sie sind eben spät dran«,
entgegnete Quinn.
»Der Bereitschaftsdienst war schon vor 3 Stunden hier und hat die meiste Arbeit erledigt.«
Er ließ den leeren Kaffeebecher auf dem Trittbrett des Rüstwagens stehen.
»Kommen Sie mit«,